Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Was, wenn du heute schon schlauer bist als dein Chef? Was, wenn geschlossene Türen kein Scheitern sind, sondern Startschüsse? Emma Isadora Hagen sagt, hab keine Angst vor Türen, die sich schließen. Sie spricht in dieser Folge mit mir über unsere Angst vor Veränderung, darüber, wieso es so wichtig ist, Dinge positiv anzugehen und warum wir endlich gemeinsame Ziele brauchen, statt Konkurrenzdenken. Eine Folge über Mut, Verantwortung und die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Jetzt reinhören. Viel Spaß dabei! Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge von Equality 365 ist raus, beziehungsweise wird jetzt gerade aufgenommen. Und heute habe ich wieder eine ganz wundervolle Gästin zum Start. Emma Isadora Hagen ist bei mir. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon, weil sie eine exorbitant große LinkedIn-Reichweite hat und in Social Media ihr Unwesen treibt, ihr positives Unwesen treibt. Und ich freue mich wirklich sehr aufs Gespräch. Wir werden über unterschiedliche Themen sprechen, die ja bestimmt viele von euch interessieren werden, die unsere Arbeitswelt betreffen. Und bevor ich zu viel verrate, würde ich dich jetzt einmal bitten, Emma, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was möchtest du von dir teilen?
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich heute ja bei dir im Podcast sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, genau, also die meisten kennen mich vielleicht über LinkedIn, da spreche ich über Leadership und Karriere, das habe ich aber nicht immer gemacht, sondern ich war davor über 10 Jahre im Konzern, also über 13 Jahre im Konzern und davon über 10 Jahre Führungskraft. Ich bin da früh reingestartet mit ungefähr 22 und habe das dann auch 10 Jahre gemacht und eigentlich war mein Weg im Konzern vorgeebnet. Der 5-Jahres-Plan stand und dann hat sich das einfach, hat sich bei mir privat die Prioritäten geändert. Meine Mama ist 2023 schwer krank geworden und dann haben sich meine Priorität Karriere etwas hinten angestellt. Ich habe dann meinen Job im Konzern gekündigt, um eben ja das Thema Zeit zu priorisieren. Das war auch jetzt rückblickend die absolut richtige Entscheidung und ja, habe dann gekündigt und wusste eigentlich mit der Kündigung nicht, welche Tür sich wohl als nächstes aufmachen wird. Und es hat sich dann die Tür zur Selbstständigkeit aufgemacht. Das ist das, was ich heute mache. Ich bin unternehmerisch tätig, spreche über Leadership und Karriere eben auf LinkedIn. Ich habe jetzt ganz aktuell ein Buch geschrieben, das im März erscheint, worüber wir heute auch nochmal sprechen werden. Aber ich habe auch schon eine Masterclass gemacht und alles, was man eben so rund um seine eigene Personal Brand tun kann.
Mega spannend. Dankeschön für die coole Intro. Emma, du hast gerade was ganz Berührendes gesagt. Du hast quasi gerade gesagt, dass eben mit der Erkrankung deiner Mutter sich auch dein Blick auf dein Leben und dein Arbeitsleben sozusagen verändert haben. Du hast damals deinen Job gekündigt. Würdest du sagen, dass es solche Lebenskrisen im Leben braucht, damit man anfängt, über sein eigenes Leben wirklich konkreter nachzudenken und da gegebenenfalls auch nochmal Weichen stellt?
Also ich glaube, dass Lebenskrisen etwas mit einem machen. Ich weiß nicht, ob es immer nur die Prioritäten sind, ob man vielleicht auch mal anfängt, sich selber zu reflektieren, Dinge allgemein beginnt zu überdenken. Bei mir waren es die Prioritäten. Ich hatte ganz oben angestellt meine berufliche Entwicklung und bin dafür auch mehrmals in Deutschland umgezogen. Meine Familie wohnt im Allgäu. Ich war dann schon in Koblenz, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Berlin, immer für den Job und habe mich dann eben entschieden, ja, das nicht mehr zu priorisieren. Und ich habe das nicht kommen sehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und es hat auch, muss man auch sagen, transparent, 7 Monate ungefähr gedauert. Da habe ich versucht, alles zu schaffen. Also ich habe dann versucht, mehrere Prioritäten an Platz 1 miteinander zu handeln und habe nach 7 Monaten gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert. Und dann musste etwas weichen. Und das war dann eben in dem Fall die Karriere für den Moment.
Ja. Ja. Glaubst du, dass du anders heute zufrieden sein könntest, wenn du dich damals anders entschieden hättest?
Meinst du, wenn ich geblieben wäre?
Ja.
Nein, also ich glaube, wenn ich geblieben wäre, würde ich heute mit Schuldgefühlen kämpfen, zum einen, weil die Zeit natürlich, die schätze ich sehr und sehe das auch gar nicht, sag ich mal, als, also ich sehe jetzt den veränderten Karriereweg gar nicht als negativ, weil sich daraus halt etwas ganz, ganz Großartiges irgendwo auch ergeben hat. Aber ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was waren meine größten Herausforderungen so die letzten Jahre, muss ich immer sagen, die Entscheidung dahin, also die Monate vor meiner Kündigung waren wirklich, ich saß so oft da und habe auch wirklich geweint, muss ich sagen, weil ich irgendwie innerlich so zerrissen war und nicht wusste, wie ich jetzt entscheiden soll, wie muss ich jetzt irgendwie auch mit meinen anderen Gedanken irgendwie auch zurechtkommen, den anderen Fokus, den man auf einmal irgendwie hat und mehrere Themen, die einen auf einmal belasten, nicht nur so die Arbeitsthemen, sondern eben auch die privaten. Und ich glaube schon, dass Extremsituationen mit uns was machen. Und ich glaube, dass wenn wir uns öffnen für Veränderungen in Extremsituationen, das uns ganz, ganz viel bringen kann.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde das wahnsinnig mutig, by the way, ne? Weil das ist ja absolut nicht alltäglich. Und ich glaube, die wenigsten Leute würden sich wahrscheinlich in dem Moment sogar so entscheiden, weil sie einfach so große Angst hätten, ne? Also die Angst vor dem Ungewissen, die Angst vor dem, was du nicht greifen kannst, was irgendwann danach kommt. Vielleicht auch gar nicht so diese Hoffnung und Zuversicht haben, dass das, was danach kommt, vielleicht sogar noch besser ist. Ich bin da ähnlich wie du. Ich glaube, ich hätte mich auch so entschieden. Aber auch, weil ich ehrlicherweise auch an Schicksal glaube. Ich glaube irgendwie daran, dass bestimmte Sachen passieren, die uns wachsen lassen, die uns dann noch besser machen. Und genau das ist ja bei dir letztendlich auch irgendwie passiert. Und du trägst es ja offensichtlich auch in dir, so dieses Unternehmertum auf eigenen Beinen zu stehen, ne? Und das irgendwie deine Arbeit voranzutreiben.
Das ist so witzig, weil wenn andere zu mir sagen, du hast ja dieses Unternehmerische irgendwie in dir, ich kann auch da wieder ganz ehrlich sagen, das dachte ich die ersten 6 Monate nicht. Beziehungsweise ich habe das die ersten 6 Monate definitiv angezweifelt. Ja. Weil ich natürlich durch mein Konzernumfeld und vor allem jetzt über 10 Jahre im Konzern, das prägt einen einfach sehr. Und ich bin da erstmal gar nicht rausgekommen. Also ich saß dann da am Anfang meiner Selbstständigkeit an meinem Schreibtisch und habe gewartet, dass jemand kommt und mir eine Aufgabe gibt, ne? Wo letztens auch schon in meiner Führungsverantwortung war, weil man ist ja im Konzern anders freier, wie wenn man dann wirklich selber unternehmerisch tätig ist. Und mittlerweile weiß ich, dass ich diese unternehmerische Seite habe und das auch viele Stärken in mir hervorholt, die vorher gar nicht so zum Tragen gekommen sind im Angestelltenverhältnis. Und es ist wichtig, dass wir mutig sind. Und da kann ich auch sagen, in Deutschland sind wir da manchmal so ein bisschen zu sehr in unserer Komfortzone und zu sicherheitsbedürftig, wo ich mir immer so denke, Leute, wenn ihr da so einen innerlichen Wunsch verspürt, dann versucht doch einfach mal dem nachzugehen, weil man kann fast in allen Bereichen auch wieder zurückkehren. Und das war immer so mein Anker. Ich dachte mir immer so, ja gut, also ich kann ja eigentlich auch einfach wieder zurückgehen. Ich bin fertig ausgebildet, ich habe da eine gute und wichtige Grundlage und mich wird dann schon auch wieder irgendein Konzern dann wieder nehmen, was heute gar nicht mehr zur Debatte steht.
Ja, total, total. Wenn du jetzt heute deinem früheren Ich kurz vor deiner beruflichen Extremsituation oder vor irgendeiner beruflichen Extremsituation einen einzigen Satz zuflüstern müsstest, welcher wäre das, um da vielleicht für mehr, ja, vielleicht für mehr Sicherheit oder so zu sorgen?
Ja, das ist so witzig, weil ich habe die Frage vor 2-3 Wochen gestellt bekommen. Ich habe mir da dann echt länger, also über mehrere Tage hinweg, Gedanken gemacht und muss sagen, meine Empfehlung wäre oder der Satz wäre, hab keine Angst vor Türen, die sich schließen. Ja. Denn ich bin oft in Gesprächen, zum Beispiel Leistungsbeurteilungsgespräche, ganz schwierig. Da gehst du dann irgendwo als ehrgeizige Person hin und meine größte Angst war immer so, jetzt wird dann vielleicht meine Wünsche werden nicht berücksichtigt. Man sieht mich vielleicht nicht dort, wo ich mich sehe in 5 Jahren. Und ich hätte damals oder in diesen Gesprächen, ob das jetzt Leistungsbeurteilungsgespräche sind oder Kritikgespräche, mit einer viel größeren Gelassenheit reingehen können und mir denken können, ja gut, wenn die mein Talent, mein Potenzial nicht sehen oder ich vielleicht auch wirklich in dieses Jobprofil nicht so passe, wie die sich das wünschen, ja, na und, dann geht's danach weiter. Dann gehe ich halt da raus und in der nächsten Tür wieder rein. Und das hätte mir, glaube ich, einfach viel mehr Gelassenheit gegeben. Und gerade habe ich bei sehr ehrgeizigen Personen oder die vielleicht auch manchmal perfektionistisch sind, was ich jetzt nicht bin, aber das Gefühl, dass man sich dann so ein bisschen arg dran klammert und das dann eben auch mehr zur Belastung werden kann.
Ja, total. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast, was ich total spannend finde. Und dein Buch hat einen richtig interessanten Titel. Und zwar nennst du dein Buch Jetzt bist du schlauer als dein Chef. Und man könnte ja unterstellen, dass der Titel so ein bisschen provokant ist. Würdest du sagen, dass es so ist? Würdest du sagen, dass es so ist? Und wieso hast du dich bewusst dafür entschieden, einen provokanten Titel auszusuchen?
Also erstmal kann man da auch eine ganz nette Geschichte dazu erzählen. Der Titel wurde eine Woche vor Veröffentlichung geändert.
Oh, wow.
So, jetzt kommen natürlich viele Fragen hoch. Was war der ursprüngliche Titel? Und zwar hieß es das Work-Life-Survival-Book. Fand ich auch gut. Man kann sich das so vorstellen, in der Verlagswelt, so ein Titel entsteht schon oft auch durch Brainstorming. Also man hat vielleicht selber eine Idee, aber dann sagen Agenten und der Verlag, machen da Anpassungen. Irgendwo trifft man sich in der Mitte. So war es beim letzten Titel auf jeden Fall. Und eigentlich waren wir alle super happy damit. Und dann ist der Lektor durchs Buch gegangen, der hat dann super Feedback gegeben und hat dann gemeint, wir müssen den Titel irgendwie nochmal anpassen, weil das Buch ist wirklich stark und reibt und der Titel reibt sich nicht. Und der Verlag hat sich das auch nochmal angeschaut und dann gesagt, hey, okay, stimmt, der Titel ist zu passiv.
Und dann habe ich ja, voll. Voll. Ich habe genau das Gleiche gerade gedacht, Emma. Krass.
Und dann habe ich mir das angeschaut und natürlich auch das Feedback angenommen, beziehungsweise, was heißt das Feedback angenommen? Ich war immer offen dafür, aus dem Buch das Beste rauszuholen. Und so habe ich das auch gesagt. Ich habe gesagt, hey, klar, lass uns den Titel ändern, wenn wir was Besseres finden. Und dann ging ehrlicherweise schon ein wilder Ritt los, weil wir verschiedene Titel auf dem Tisch hatten und hin und her gerissen waren. Und eigentlich würde ich sagen, dass man für so eine Titelentscheidung schon auch mehrere Nächte braucht, um sowas mal sacken zu lassen. Und die hatten wir halt einfach nicht mehr. Und letztlich haben wir uns ja für einen polarisierenden Titel entschieden, weil er ein Showstopper im Buchhandel sein muss. Das heißt, der Titel muss irgendwie mit denen, die das lesen sollen, sprechen. Und das Ziel dahinter ist, dass jemand da durchläuft und das eben liest, jetzt bist du schlauer als dein Chef und sich denkt so, hä, Moment mal, was meint sie wohl damit? Und dann eben das Buch aufschlägt. Und ob jetzt der Titel wirklich dazu führt, dass du letztlich schlauer bist als deinem Chef, das hängt ja auch oft dann mit dem Chef zusammen und wie kompetent er ist. Letztlich soll der Titel so ein bisschen für Reibung sorgen, ein bisschen zum Schmunzeln anregen und spiegelt mich auch, finde ich, irgendwo wieder, weil ich bin schon jemand, der mutig ist und auch frech ist und das sieht man auch in dem Titel.
Ja, total richtig. Finde ich total stimmig. Ich kannte den ersten Titel tatsächlich gar nicht oder zumindest hatte ich den nicht mehr geläufig im Kopf. Und als du ihn gerade gesagt hast, war genau das mein Eindruck, dass ich dachte, aber der ist ja total negativ. Also das klingt ja auch total so irgendwie, als wären wir so voll. Also klar, unsere Arbeitswelt ist oft irritierend und oft auch ungesund und oft hat man das Gefühl, komm, lass uns doch jetzt mal irgendwie wirklich mal in die Strukturen gehen und ein bisschen was verändern. Aber dieser Titel, der erste Titel, der hat das auch nochmal so unterstrichen irgendwie. Und das ist ja nichts, was jemand unbedingt sich dann holen würde, weißt du? Weil niemand will ja eigentlich noch mehr ins Negative gezogen werden, auch wenn dein Buchinhalt letztendlich ja eigentlich positiv ist, weil du ja ganz viele Lösungspfade anbietest.
Weißt genau, du, was ich meine? Ich habe mir immer dann bei dem Titel gedacht, was erwartet dann die Person in dem Buch? Dass sie, also natürlich kriegt sie, die Person, wenn sie das Buch liest, einen krassen Werkzeugkoffer für Erfolg, für Resilienz, für Fokus, für berufliche Freiheit. Aber das hat man dem letzten Titel irgendwie nicht so richtig entnehmen können. Und ich finde auch nicht, dass er so zum Nachdenken wirklich angeregt hat, sondern eher Fragezeichen aufgeworfen hat in nicht so einem positiven Way. Und man muss jetzt dazu sagen, dass du ja auch Teil von dem Buch bist.
Ja, genau. Das hätte ich jetzt gar nicht erwähnt, aber dankeschön. Genau, also ganz viele. Ja, das ist ganz lieb. Aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ich da eine kleine Methode irgendwie teilen durfte oder meine Gedanken. Aber es haben ja ganz viele Expertinnen auch teilgenommen und so in bestimmten Fachbereichen quasi ihre Expertise abgegeben. Und ich finde sowas immer extrem wertvoll, weil das natürlich einfach auch nochmal so einen ganz anderen Rahmen schafft. Ne? Jetzt habe ich mich aber gefragt, weil das finde ich grundsätzlich immer spannend, wenn jemand ein Buch schreibt, wo würdest du denn sagen, ist das Kapitel für dich, wo du dich am meisten mit identifizierst. Kannst du das sagen?
Ja, also es sind zwei Kapitel. Einmal ein Kapitel, was die Idee zu dem Buch war. Also es gibt ein Titel, das ganz am Anfang stand, aus einer echten Praxis, aus einem echten Praxiserlebnis, wo ich hinterher gedacht habe, okay, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Wir müssen das jetzt irgendwie zusammenfassen. Und das war damals beim Metzger. Sehr bodenständig habe ich ein LKW-Brötchen geholt. Ich weiß nicht, ich glaube, nicht alle kennen das. Das heißt, LKW-Brötchen ist im Allgäu, wo ich herkomme, Leberkäse-Weckle. Genau, habe ich dort geholt. Dann bin ich bei dem Metzger rein, habe gemerkt, dass die Stimmung irgendwie schlecht. Und das Team hat sich irgendwie hinter der Theke so ein bisschen gezankt, würde ich jetzt mal sagen. Es waren auch mehrere Kunden und Kundinnen da und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet und dann waren da eben drei Damen da, die so offensichtlich die Fachverkäuferinnen waren und einmal so der Metzgermeister, der in ja irgendeiner Führungsrolle zu sein schien. Und man hat einfach gemerkt, dass da ein Konflikt da war, aber der Metzgermeister eigentlich gar keine Lust hatte, das jetzt irgendwie zu moderieren und die ganzen Damen eigentlich dann eine Erwartungshaltung auch hatten. Und so kam es dann eben auch so ein bisschen zum Konflikt vor der Kundschaft, was natürlich super ungünstig ist. Und man hatte immer so das Gefühl, dass der Metzgermeister, glaube ich, einfach nur wieder zurück nach hinten zu seiner Kammer wollte und dort seine Arbeit erledigen. Und die ganzen Damen, die da standen, waren so richtige Macherinnen, die bereit gewesen wären, jede einzelne von diesen dieses Problem hier zu lösen. So, ich bin dann rausgegangen und als ich dann draußen stand, dachte ich mir so, das ist das ganz klassische Peter- und Paula-Prinzip. Peter, die Fachkraft, die zur Führungskraft befördert wird, aber eigentlich die Rolle nicht sein möchte oder vielleicht auch gewisse Kompetenzen nicht dafür mitbringt und lieber die Fachkraft geblieben wäre. Und auf der anderen Seite dann drei Paulas, die oft dann eigentlich Führungskompetenzen mitbringen, aber dann in so Schlüsselpositionen behalten werden, weil sie dort halt einen guten Job machen und gebraucht werden. Und das führt super oft zu Konflikten. Und ich dachte mir dann so, ja, aber woher sollen die es auch wissen? Woher sollen die wissen, dass das was ganz Typisches in der deutschen Arbeitswelt ist, dass das passiert, dass wir eben Fachkräfte einfach hochbefördern in Führungspositionen und das oft eben auch ja zu Problemen in der Arbeitswelt führt. Und dann dachte ich mir so, okay, woher sollen sie es auch wissen? Wir bilden Arbeitnehmer in Deutschland ganz oft nur für ihr Jobprofil aus, aber wir bilden sie nicht zukunftsfähig aus. Also wir bilden sie nicht danach aus, wie wenn Dynamiken am Arbeitsmarkt entstehen, wenn wie sie sich mit der Zeit mitentwickeln können, worauf man vielleicht auch achten muss außerhalb vom eigenen Jobprofil. Und da sind mir direkt mehrere Themen noch dazu in den Kopf gekommen und dann dachte ich mir so, aber ich kann jetzt nicht irgendwie 8 Bücher schreiben mit 400 Seiten Fließtext, wo genau diese Arbeitnehmer eigentlich gar keine Zeit dafür haben, das zu lesen. Und daher ist das Sachbuch entstanden mit einer etwas anderen Aufteilung und zwar mit eben 100 kuratierten Kernthemen. Ich bin aus meiner Praxis 10 Jahre Führungskraft und eben auch über meine Tätigkeit im Social-Media-Umfeld einfach viele Themen mit, wo ich weiß, dass es die Leute bewegt und habe die zusammen kuratiert und in dieses Buch gepackt und natürlich auch wissenschaftlich untermauert. Das heißt, jedes Thema hat eine wissenschaftliche Grundlage und vor allem auch immer sehr aktuelle Studienlagen. Und genau, das ist so der Ausgangspunkt gewesen. So, daher ein Kapitel, mit dem ich mich sehr identifiziere. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch sehr wieder in dem Thema Mentoring und Sponsoring gefunden. Ich immer sagen muss, ich hatte tolle Mentoren und Sponsoren an meiner Seite und durfte auch selber Mentoren und Sponsoren für viele junge Nachwuchstalente sein und ist auch einer meiner liebsten Kapitel.
Ja, voll schön. Das kann ich total gut nachvollziehen und ist, glaube ich, auch oder nicht glaube ich, weiß ich, wichtiger denn je in unserer Zeit, ne? Gerade auch unter Frauen, aber auch das ist ja immer so ein sehr altbekanntes Thema bei uns in der Gesellschaft. Jetzt habe ich in deinem Buch gesehen, dass da auch sowas Ähnliches steht wie Transformation ist nicht nur Chefsache. Und ich finde das total spannend, weil ich das per se jetzt erstmal, ohne das weiter einzuordnen, ähnlich sehe. Obgleich ich weiß, gerade in meinem Bereich, also im Diversity-Bereich, ist es extrem wichtig, dass es, also natürlich nicht eine Chefsache ist, aber dass gerade die Chefs auch mit für das Thema sprechen und das Thema mit vorantreiben. Wo endet denn für dich persönliche Verantwortung und wo beginnt unternehmerische Pflicht? Weil was wir ja heutzutage gerade aktuell auch wieder viel erleben, ist, dass ganz viele CEOs aus größeren Unternehmen und Konzernen eben so schreiben, wir brauchen mehr Performance, wir brauchen mehr Leistung und so weiter. Gleichzeitig sehen wir irgendwie steigende mentale Ungesundheit. Wir sehen, dass Leute immer mehr Quad-Quitting begehen. Wir sehen, dass auch die älteren Menschen aufgrund des demografischen Wandels ne, immer mehr aus der Arbeitswelt austreten und so weiter. Also wo ist es noch persönliche Verantwortung und wo ist es unternehmerische Pflicht, dass Transformation eben nicht nur Chefsache ist?
Ja, die Frage ist, kann man das prozentual genau festhalten? Ist es 60% Chef, 40% Arbeitnehmer? Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da eine Zahl zu nennen, ehrlicherweise. Ich glaube aber, oder da bin ich mir ganz sicher, das eine geht nicht ohne das andere. Also es muss Hand in Hand gehen. Und so wie du das kennst, dass Chef nur Erwartungen haben oder hohe Erwartungen haben an Arbeitnehmende, habe ich es zum Beispiel auch erlebt, dass Arbeitnehmende sich von ihrer Verantwortung befreit haben und gesagt haben, also mit der Erwartungshaltung drangegangen sind, dass die Chefs, die da oben, die müssen die Transformation lösen. Und da muss ich immer sagen, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen beide. Wenn wir oben anstoßen, muss das bis unten durchgeführt werden, umgesetzt werden. Und wenn es anfängt, irgendwo auf der Hälfte bei dem Mindset von Arbeitnehmenden, die sich gegen Veränderung weigern, hängen bleibt, dann haben wir ein Problem. Und es gibt eben auch schon Beispiele, auch zum Beispiel im Einzelhandel, in großen Warenhäusern, die Insolvenz gegangen sind, weil eben Transformation in diesen Unternehmen nicht stattgefunden hat. Ja. Aber nicht, weil das Unternehmen das nicht wollte, sondern weil Mitarbeitende das verhindert haben.
Ja.
Weil sie nicht bereit waren für Veränderungen, weil sie nicht aus ihrer Komfortzone heraus wollten. Andererseits ist dann wieder die Frage, was hat das Unternehmen getan, um Arbeitnehmende auch abzuholen? Ne? Und deswegen, da denke ich mir immer so, das sind dann wieder Nuancen. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Also man kann nicht, der Arbeitnehmer kann nicht von oben reingießen und sagen, macht ihr mal da unten und setzt das alles um und beachtet eben nicht auch Themen wie Resilienz, wie es den Arbeitnehmenden geht, dass wir eben auch Strukturen anpassen an neue Gegebenheiten. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch von der anderen Seite eben reinarbeiten. Und wenn Arbeitnehmende Veränderungen blockieren, ist das so das Schlimmste, was Unternehmen passieren kann, weil dann wirklich einfach die Existenz des Unternehmens bedroht ist langfristig.
Ja, absolut. Sehr klug. Also ja, ich gehe da mit. Ich glaube auch, dass es irgendwie ein sehr ineinanderspielendes System ist, was wir auch berücksichtigen sollten. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut, ne, auch das stimmt natürlich, fühlt man sich im Recht oder nicht im Recht. Wenn du natürlich nicht Chef bist und nicht da oben sitzt und nicht die ganze Verantwortung trägst, dann würdest du erstmal sagen, oh Mann, die armen Mitarbeitenden, keiner hilft denen und sowieso und überhaupt. Und aus der anderen Perspektive siehst du es genau anders und denkst dir vielleicht auch, ja, aber wieso sagen mir die Mitarbeitenden nicht, was sie brauchen, ne? Oder wie ich sie noch unterstützen kann oder keine Ahnung was. Also sehr spannend.
Also ich glaube, auch deswegen darf man nicht zu, also muss man da, glaube ich, im Wording auch so ein bisschen aufpassen, das zu genau zu definieren, weil letztlich muss es ein Zusammenspiel sein. Es muss eine Teamarbeit sein, also Veränderung und alles, was so jetzt die Zukunft mit sich bringt, das darf nicht nur, die Verantwortung darf nicht zu krass aufgeteilt werden, sondern es muss als eine gesamtheitliche Verantwortung gesehen werden, würde ich sagen, ja.
Ja, total. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest und wir hier bei diesem Thema so bleiben, ne, würdest du denn sagen, dass es quasi wichtiger irgendwie ist, Menschen widerstandsfähiger im Hinblick auf dysfunktionale Systeme zu machen? Oder ist es wichtiger, dass wir die Systeme verändern? Oder weder noch?
Also ich glaube, dass wir Systeme verändern müssen. Ich glaube, dass wir allgemein da in Deutschland krass hinterherhinken, dass wir Potenziale nicht ausnutzen, dass wir auch Potenziale nicht dahingehend ausnutzen, es für Arbeitnehmer besser zu machen, angenehmer zu machen. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, schon auch Zielgruppen, die ja unter fehlender Resilienz leiden und vor allem auch perspektivisch Herausforderungen haben werden, wenn wir gerade so auf die jüngere Generation gucken, die allein durch Social Media und Co. die Erwartungshaltung, die Gesellschaft anders aufwächst wie vielleicht die davor. Auch da muss man genau hingucken und die müssen wir auch unterstützen. Also auch da würde ich sagen, dürfen wir nicht dahin kommen, dass wir Arbeitnehmende passend für die Systeme machen. Das halte ich für ganz falsch. Ja. Sondern, dass wir Systeme hinterfragen, weil ich glaube, das ist so der Grundbaustein. Und darauf aufbauend müssen wir uns immer mit unserer Resilienz beschäftigen. Ne? Das ist immer ein Thema. Und Resilienz ist auch heute anders wie früher. Ne? Also heute war zum Beispiel auch die körperliche Belastung viel, viel größer. Also wenn wir jetzt wirklich einige Jahrzehnte zurückgehen im Job, wie das heute ist. Aber heute, glaube ich, ist manchmal auch einfach die psychische Belastung deutlich höher. Und gerade auch in dem Themenfeld müssen wir uns einfach weiterentwickeln.
Ja, total. Total. Was aber auch da wieder ja ein Zusammenspiel aus den neuen Gegebenheiten ist, ne? Also weil wir sind ja, ja, nicht psychisch erkrankender, weil wir so erbärmliche Weicheier sind, sondern weil de facto die Welt sich viel schneller dreht, weil wir durch KI, durch AI, durch die Digitalisierung, durch Social Media ja auch frontal Bescheid werden und das 24/7 und das einzuordnen als menschliches Wesen, was in erster Linie Zugehörigkeit schätzt und irgendwie immer dabei sein will, dazugehören will, nichts verpassen möchte, ist schwierig. Auch da braucht es wieder eigentlich so einen Werkzeugkoffer, um irgendwie, ne, so die Balance zu halten.
Ja, da mache ich mir ganz oft Gedanken darüber, über das Thema Veränderungsbereitschaft in Deutschland. Mhm. Weil mir macht das manchmal Sorgen. Das ist etwas, was schon vielen Energie zieht, wo wir nicht da sind, wo wir irgendwann mal, also wo wir gerade sein sollten und vor allem nicht da sind, wo wir hin müssen. Da sind uns einige Länder wirklich deutlich voraus. Und da mache ich mir manchmal echt Sorgen, wo ich mir denke, was können Arbeitgeber tun? Was können wir allgemein tun, damit wir in diesem Feld Veränderungsbereitschaft und außerhalb der Komfortzone sich zu bewegen, ja, für alle angenehmer wird? Weil, ne, außerhalb der Komfortzone ist für ganz, ganz viele krasser Stress. Aber das, was jetzt gerade passiert, am Markt und in der Welt, ist super häufig außerhalb der Komfortzone. Und das ist ein Thema, was mich super oft umtreibt.
Mega spannend. Was würdest du dir denn wünschen? Also im Hinblick auf Veränderungsbereitschaft, was ich, by the way, total nachvollziehen kann, sehe ich genauso. Was würdest du hier wünschen? Also von den Menschen, die da auch eigenverantwortlich irgendwie mit sich umgehen und in das Thema einsteigen, was braucht es, um hier was zu verändern?
Ich würde mir ganz oft auch einfach das Thema positives Mindset wünschen. Weil, also zum Beispiel, ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da ging es um KI und welche Jobprofile die KI übernehmen wird. Und dass es ja jetzt nochmal einen ganz, ganz großen Schritt da im KI-Bereich geben wird, der auch nochmal ganz, ganz viel verändert und, glaube ich, für viele auch gar nicht greifbar ist, was da jetzt bald auf uns nochmal zukommt. Und dann waren wir so in der Runde in dem Gespräch und das war ich mit zwei Männern und einer davon ist auf das Thema sofort eingestiegen und zwar mit maximaler Negativität. Ja, wie kann das sein? Und das hilft uns doch nicht. Mhm. Und mein Jobprofil werden wir immer brauchen. Und auf der anderen Seite stand einer, der dem ganz anders begegnet hat. Und ich hatte das so direkt gegenübergestellt und dachte mir dann so, ich würde mir häufiger wünschen, dass wir nicht mit so einer extremen Negativität auf alles, was sich neu anfühlt, eindreschen. Also, dass wir, wenn unser Jobprofil vielleicht im Raum steht, nicht mehr relevant zu sein durch neue Technologien, dass wir dann nicht kämpferisch werden und uns dagegen stellen und daran festklammern, sondern dass wir hingehen und sagen, ah, okay, wie kann ich weiter relevant bleiben? Wie kann ich unverzichtbar werden? Mhm. Was gab es vielleicht auch schon für Profile oder Jobs oder Themenfelder, die ich bisher noch nicht ausgelebt habe oder die für mich interessant sind, wo ich jetzt mal hingucken kann, weil vielleicht für mich eine Veränderung ansteht? Das als Door-Opener zu sehen für neue Wege und nicht dieses, nein, wir müssen uns jetzt dagegen wehren und auf die Hinterbeine stehen und den Arbeitgeber unter Druck setzen und sagen, dass jedes einzelne Jobprofil hier gebraucht wird, sondern irgendwie dem Ganzen etwas positiver begegnet und sich vielleicht auch so ein bisschen freut auf die Zukunft. Also ich persönlich bin auch jemand, ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann mal in meine Wohnung komme mit vollgepackten Armen, mit Einkaufstüten voll, mit meiner Handtasche, mit einem Regenschirm in der Hand und vielleicht noch irgendwelchen Handschuhen und dann aber in die Wohnung reinkomme und sagen kann, Licht an, ja, und nicht mehr nach dem Lichtschalter suchen muss. Ja. Das denke ich mir, also so denke ich mir dann und frage mich, okay, wann wird es wohl so sein, dass wir zu Hause auch, sag ich mal, im Wohnumfeld vielleicht KI anwenden? Wie wird es wohl sein, wenn zum Beispiel Herdplatten gar keine Brände mehr auslösen, weil da eine KI drin ist, die sowas eben verhindern kann? Also so dieses bisschen positive Mindset und nun mal ist KI da ein super Thema dafür, weil es mit am meisten Veränderungen uns bringen wird. Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr Excitement-Level, so ein bisschen mehr Bock drauf, mehr Motivation und nicht immer diese ja, in manchen Bereichen starke Negativität, die wir haben.
Ja, ja. Ich kann das gut nachvollziehen, den Wunsch danach zumindest, ne? Gleichzeitig glaube ich, dass es total schwierig ist, weil wir einfach, glaube ich, aus psychologischer Sicht betrachtet, steckt hinter so einer Aggression oder hinter so einem Defense-Modus ja immer auch Angst, ne? Also Menschen haben Angst vor irgendwas so. Und ich glaube, das ist total schwer erstmal zu nehmen, weil du gerade selber gesagt hast, ne, wir müssen eigentlich mehr aus unserer Komfortzone kommen. Auch das machen Menschen ja oft nicht, weil sie Angst haben. Und da müssen wir eigentlich das ist wie so ein Mindshift schaffen. Wie gelingt es uns, dass Menschen sich endlich trauen? Weil, wie heißt es so schön? Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Im Gegenteil, du brauchst Angst, um mutig zu sein. Und wie schaffen wir da den nächsten Step? Du wolltest was sagen.
Ich liebe den Spruch. Ich liebe den Spruch, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst bedeutet. Und ich glaube, was du ansprichst, ist psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz. Also Veränderung schließt für mich nicht psychologische Sicherheit aus, sondern genau das Gegenteil. Darum müssen sich Unternehmen jetzt kümmern. Ja. Darum müssen sich Führungskräfte und Arbeitgeber kümmern, dass die Arbeitnehmenden darin vertrauen, dass der Arbeitgeber neue Türen öffnet.
Ja.
Dass Veränderung nicht bedeutet, dass ich ein Unternehmen verlassen muss oder vielleicht morgen kein Geld mehr verdiene, sondern dass Arbeitgeber sich aktiv wirklich mal Gedanken darüber machen, wie kann ich tolle Kandidaten in meinem Unternehmen, dessen Jobprofil vielleicht durch irgendwas ein Stück weit übernommen werden kann, wie kann ich diese Person intern weiterbilden oder mit externen Maßnahmen zukunftsfähig machen?
Ja.
Wie können wir überhaupt das ganze Thema Zukunftsfähigkeit im Unternehmen irgendwie sicherer kommunizieren, dass Veränderung nicht sofort Angst auslöst und Unsicherheit vor allem auslöst. Und das hat für mich ganz, ganz viel mit psychologischer Sicherheit zu tun in Unternehmen, worum sie sich kümmern müssen. Ja.
Genau, darauf wollte ich hinaus, ne? Weil sonst hätte ich nämlich jetzt zu dir gesagt, so, okay, aber stell dir mal vor, du bist jetzt 50 und jetzt kommt dein Arbeitgeber auf einmal und sagt, im Übrigen, es könnte sein, dass dein Job in einem halben Jahr, dass es den nicht mehr gibt, weil KI hier ist. Dann wird die Person wahrscheinlich erstmal nicht positiv darüber, ne, also sein, weil sie Angst hätte, dass ihr Job gekürzt wird und sie mit 50 ja viel schwerer auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar ist, als jemand mit, keine Ahnung, Anfang 20 oder sowas. Ne? Also ich glaube, das zum Beispiel spielt auch noch eine Rolle. Deswegen finde ich das, was du gerade ansprichst, also auch die Verantwortung auch bei den Unternehmen, ne, mit zu gestalten, da sind wir wieder beim Thema, es geht Hand in Hand auf beiden Seiten und nicht nur, ne, Menschen vor veränderte Tatsachen stellen und sagen, jetzt seid mal alle happy darüber. So. Ich weiß, dass du das so nicht meinst, aber you get the point so.
Ja, ja, verstehe ich. Weißt du, wo ich finde, dass in der Erläuterung schon ein großer Haken drin ist, dass Arbeitnehmer in Deutschland das Gefühl haben, dass sie es ab 50 schwer haben.
Ja, okay, cool.
Das ist an meinen Augen nicht richtig.
Okay.
Weil ab 50 ist nicht over. Also ich habe so coole Arbeitnehmende bei mir im Team gehabt, kennengelernt, wirklich mit 50 stark. Ich habe auch viele in diesem erfahrenen Status auch neu eingestellt und da müssen wir dringend von weg. Also und es geht nicht um, dass wir alle länger arbeiten sollen, das gar nicht, aber von 50 bis Rente, das sind viele, viele Jahre. Und ich finde auch, dass man jemanden mit 50 dass wir jemanden mit 50 schon auch noch Veränderungen zumuten dürfen und
unbedingt
auch diese Zielgruppe mutig sein darf und sagt, hey, ich kann mir auch vorstellen, mit 50 nochmal was anderes zu machen.
Ja.
Aber das müssen wir natürlich, supporten. Also wenn der Arbeitgeber auf der anderen Seite steht und dann eigentlich auch schon sagt, naja, aber die Person ist jetzt schon 50, jetzt sollen wir die echt irgendwie noch eine Weiterbildung machen? Nee, auch der Arbeitgeber muss sagen, hey, 50 ist im Arbeitsmarkt noch nicht das Alter. Wir sprechen mit der Person jetzt, worauf hat sie eigentlich richtig Bock?
Ja, bitte. Ja,
also das finde ich da auch ein wichtiges Thema. Ja,
super, super guter Appell. Jetzt haben wir ganz viel über Arbeit gesprochen, ne? Über Führung, über deine Jobs, über dein Buch. Wir haben auch über psychologische Sicherheit kurz gesprochen. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich für dich eine gesunde Kultur, also eine gesunde Arbeitskultur aus? Wie würdest du dir eine gesunde Arbeitskultur wünschen? Hast du da so ein paar Pfeiler im Kopf?
Also natürlich im allerersten Punkt ist es wieder das Thema Mindset, positives Mindset. Also ich finde zum Beispiel eine Arbeitskultur ist kann sehr negativ geprägt werden durch ein negatives Mindset. Stellt euch vor, jeden Tag kommt deine Kollegin, ihr sitzt zu zweit im Büro und jeden Tag kommt die rein und ist mies gelaunt. Die kommt jeden Tag rein, regt sich auf über den Chef, über alle Kollegen, über den Kühlschrank, den niemand ausgesortiert hat, über keine Ahnung was, ihren Arbeitsweg, über alles. Das lässt einen langfristig nicht kalt. Und wenn wir davon mehrere in Teams haben oder in Unternehmen, dann hat das einen extremen Einfluss auf die Arbeitskultur. Und da wünsche ich mir, sondern ich glaube, dass das ein wichtiger Teil ist von einer gesunden Arbeitskultur, ein positives Mindset.
Ja.
Das andere ist Thema Fehlerkultur. Das ist auch etwas, wo wir gerade in Deutschland echt noch Nachhilfe gebrauchen können. Wir haben so Angst zu scheitern. Wir können scheitern und Fehlern auch nichts wirklich so Positives abgewinnen. Ja. Und da dürfen wir auf jeden Fall nochmal hingucken, weil ich glaube, dass es jetzt mit steigender Geschwindigkeit wichtig ist, dass wir noch schneller auf Fehler reagieren, anstatt mit Fingerpointing anzufangen. Also wir verschwenden Zeit, indem wir bei Fehlern anfangen, zu sehr drüber nachdenken, wer hat Schuld, welche Richtlinien müssen wir jetzt einsetzen, damit es nicht wieder passiert. Also wir sind da sehr bürokratisch und müssen das Problem im Kern erkennen und so weiter. Aber ich verstehe das, weil es geht, gerade wenn es zum Beispiel auch um Sicherheitsaspekte geht und Co., aber wir müssen trotzdem auch gucken, dass wir dann schnell weiterkommen, vorwärts kommen und nicht so sehr immer die Schuldigen suchen und Fehlern auch so eine gewisse Positivität zu sprechen, sodass eben auch Arbeit oder jeder im Job auch mutiger ist, weil sobald man mutig ist und Dinge vielleicht auch neu macht, passieren nun mal Fehler und Angst hindert einfach auch die Innovation.
Ja, total.
Und als dritten Punkt würde ich sagen, ist es die psychologische Sicherheit. Also eigentlich jetzt so ein bisschen die Kernthemen, die wir auch heute besprochen haben, weil ich glaube, dass Angst im Arbeitsumfeld ist maximal blockierend. Ich sehe psychologische Sicherheit als ganz wichtiges Werkzeug von Führungskräften und Arbeitgebern. Und da machen wir auch noch zu wenig, würde ich sagen. Deswegen glaube ich, dass das auch echt maßgebend ist für die Kultur, weil Angst auch Arbeitskultur prägt.
Ja, total. Jetzt haben wir, in meiner Arbeit lege ich ja unter anderem, ne, neben der psychologischen Sicherheit auch sehr viel Fokus auf Zugehörigkeit, weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß und eben auch durch die ganzen Gespräche, die ich in meinem Podcast führen durfte, dass sich eigentlich jeder Mensch immer um ein Thema dreht, ob er und sie es merkt oder eben nicht. Und das ist zugehörig. Wir wollen irgendwie uns dazugehörig fühlen, ne? Sei es, dass wir, keine Ahnung, in einer Bubble dazugehören, dass wir in einem Team dazugehören, dass wir in unserem Freundeskreis dazugehören, dass wir in unserer Familie wirklich dazugehören und uns auch danach fühlen. So, das ist ein Grundbedürfnis, was uns alle Menschen irgendwie so bewegt. Und deswegen glaube ich, weil das so ist, ob man es, wie gesagt, ne, unterbewusst wahrnimmt oder eben auch bewusst wahrnimmt, dass auch Arbeit viel mit diesem Thema Zugehörigkeit zu tun hat und wir viel mehr realisieren sollten, dass Zugehörigkeit ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich sein könnte, um eben Kulturen gesünder zu bauen, Teams effizienter zu gestalten und so weiter. Menschen heutzutage, man sagt ja gerade so der Gen Z nach, und da muss ich sagen, weiß ich auch gar nicht, ob das ein Gerücht ist oder man das einfach immer nur so formuliert, aber man sagt ja sehr häufig so, die sind sehr sinngetrieben, die wollen alle irgendwie nur Purpose-Jobs haben, was mit Sicherheit so nicht stimmt, aber lassen wir mal den Satz so dahingestellt. Wenn man jetzt einen sinnhaften Job haben möchte und man auch berücksichtigt, dass Zugehörigkeit ein Riesenwirtschaftshebel dafür sein kann, wie schaffen wir denn deiner Meinung nach echte Zugehörigkeit in Organisation, wenn die Organisation heute noch immer sehr konkurrenzgetrieben sind, wie du es gerade gesagt hast, ne, Fehler oft nicht zulassen und es auch implizite Ausschlussmechanismen einfach gibt? Ne, das weißt du selber. Also ich meine, du bist eine junge Führungskraft gewesen und eine Frau. So, bestes Beispiel. Also wie gelingt uns das hier?
Das war nicht leicht.
Genau. Ne? Aber wie gelingt uns das hier, irgendwie Zugehörigkeit zu schaffen in einem Unternehmen?
Also ein Punkt hast du schon angesprochen, den ich super wichtig finde. Wir sind sehr konkurrenzgetrieben. Also auch so Ranking, das ist die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3.
Ja.
Da müssen wir wirklich wegkommen. Wie machen wir das? Indem wir gemeinsame Ziele definieren, gemeinsame Erfolge definieren und nicht mehr diese Einzelkämpfer, Gewinner irgendwie auszeichnen. Und das kann man ja runterbrechen im Unternehmen auf ganz, ganz viel, ne? Also wir müssen anfangen, Teams hervorzuheben und nicht einzelne Leistungen. Und wir dürfen auch anderen mehr Raum geben. Also auch mal hinzugucken, nicht immer nur, wer ist der Lauteste, sondern wirklich hingucken, wem sollte man eigentlich mal das Mikrofon in die Hand geben im Meeting? Ist es immer die Person, die streckt oder ist es, oder die sich meldet? Oder kann man das auch einfach mal andere aktiv dazu auffordern, sich zu äußern, Meinungen einfordern zum Beispiel? Das sind so zwei Themen, die ich super wichtig finde in dem Zusammenhang.
Das finde ich mega gut. Also gerade der Impuls, auch gemeinsame Ziele zu definieren, ist also groundbreaking. Ich glaube, das ist ein absoluter Gamechanger, wenn man das macht. Danke, Emma. Emma, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende. Dieses Gespräch ist wie im Fluge an uns vorbeigezogen. Ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch eine übergeordnete tiefgreifendere Frage stellen, und zwar: Woran hältst du dich fest, wenn die Komplexität der Welt schwerer wird?
An den positiven Dingen. An Dinge, auf die wir uns freuen dürfen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mit vollgepackten Armen irgendwann nicht mehr muss.
Geil, das ist ein schönes Schlusswort.
Ich mal mir da wirklich eine positive Zukunft für uns, und das hält mich schon sehr.
Es ist super schön. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist. Also eine wahre Kompetenz tatsächlich, ne? Ach schön. Liebe Emma, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mit deiner Expertise bereichert hast und diese tollen Impulse mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank dafür.
Vielen Dank.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.